Ja, zuerst mal herzlichen Dank für die Einladung. Wie gesagt, mein Name ist Helmut Diefenbach und ich wohne jetzt im Lüdenscheid, aber ursprünglich komme ich eigentlich ganz hier aus der Nähe von Crailsheim. Ich kann jetzt auch sagen, grüß Gott. Und meine Wurzeln liegen hier auch in dem Schwabenland und im Hohenloher Land. Und wenn ich dann in Lüdenscheid oder im Ruhrgebiet bin, dann sage ich öfters mal, passt auf, Schwaben haben Gaben. Warum sage ich das? Ich bin gerne hier und ich möchte gern ein bisschen erzählen von dem, was Gott in meinem Leben getan hat. Und vielleicht wird es den einen oder anderen helfen, heute Abend Hoffnung für sein Leben und Hilfe für die Zukunft zu bekommen. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, sind schon gut erwachsen, na, beide außer Haus, versuchen gerade dasselbe Erleben zu meistern. Und für den Vater ist es dann meistens schwer loszulassen. So, als ich 10 Jahre alt war, lag ich eines Freitagabends, so vielleicht gegen 10 Uhr abends, in meinem Bett. Und meine Eltern hatten eine kleine Firma und mein Vater war vieldienstlich unterwegs. Und plötzlich hörte ich ein Riesengeschrei in dem Haus. Und meine Mutter rannte mit meiner Tante die Treppe hoch, riss die Tür auf und sagte, die Polizei hat den Papa überfahren. Die Polizei hat den Papa überfahren. Und es war dann auch wirklich so. Und mein Held, mein Vater war tot. Es war der Tod meines Helden. Mein Vater war mein Held, mein Vater, ihn habe ich hoch geehrt, ihn habe ich geachtet, nach ihm habe ich geschaut. Und eine tiefe Wunde kam in das Leben eines 10-jährigen jungen Menschen. Ich konnte das alles nicht so sehr verarbeiten, habe natürlich etwas getrauert. Und als ich so vielleicht so 10, halb, 11 Jahre alt war, da hatten wir so Verkehrsunterricht in der Schule. Und da kam dann so die Polizei, machte so einen Verkehrspark auf und so ein Go-Kart und eine Ampel und so weiter. Und dann durften wir alle uns in diese Drehkar setzen. Und dann stand der Polizist so da. Und ich nahm ganz weit Anlauf. Volle Kanne. Wie Schumacher. Na? Und habe voll Gas gegeben und fuhr los und fuhr gerade auf den Polizisten zu, wenn er nicht weggesprungen wäre, hätte ich ihn überfahren. Er sagte, was machst du da? Ich sagte, ihr habt meinen Papa umgebracht. Und eine tiefe Rebellion und Aggression war in meinem Herzen. Hat sich dann natürlich auch gezeigt, dass ich in der Schule sehr schnell auffällig wurde. Und mit 13 Jahren habe ich dann, fing ich dann auch an, Tabletten zu nehmen, Alkohol zu trinken und manches mehr. Und dann stellte ich mich an die Straße, wollte von daheim wegrennen und die große Freiheit genießen. Und dann stand ich da bei Blaufelden-Crailsheim an der Straße, stellte mich hin, es war vor, was weiß ich, vor 40 Jahren ungefähr, 37. Und dann hielt ein richtig großer, schöner, blauer BMW. Und ich dachte, wow, das funktioniert ja wunderbar. Ne? Und war ein sehr gut gekleideter Mann und der BMW innen mit T-Colt schon und super Auto. Und wir fuhren da so, bot mir gleich eine Zigarette an, dachte ich, wow, das funktioniert ja wirklich gut. Und irgendwann mal, nach kürzester Zeit, so in der Nähe von Aalen oder so, fuhr der Mann auf den Parkplatz, machte das Handschuhfach auf und holte pornografische Literatur raus und fing da an, plötzlich böse Sachen an mir zu machen. Kurze Zeit später war ich auf dem Parkplatz allein, der BMW war weg und ich hatte ein neues Problem. Weitere Rebellion, weitere Aggression. Kam ich sehr schnell ins Heim, hab dann angefangen Drogen zu nehmen, Alkohol. Fing damals an, in dem Heim, wo ich lebte, über Anarchie nachzudenken, über die Räteanarchie. Die Rathäuser zu verbrennen und die Grundbücher und alles kaputt zu machen, was wir meinten, was uns kaputt macht. Die Haare wurden länger und das Herz wurde härter. Und in all diesen Jahren, in der Zwischenzeit war ich 16, bin von 2 Heimen und Internaten rausgeflogen, war im Hintergrund ein alter Mann, mein Großvater, ein alter Pfingstprediger, und er sah den Niedergang seines Enkels. Und als er merkte, mit 13 Jahren, da habe ich doch noch eine Gerichtsverhandlung gehabt wegen Drogen, als er merkte, als ich so 13, 14 war, und er sah meinen Niedergang, fasste mein Großvater Glauben und betete jeden Morgen. Das hat man mir hinterher erzählt. Er betete jeden Morgen, sagte, oh Gott, lass den Helmut nicht verkommen, lass ihn nicht sterben, sondern lass ihn irgendwann mal ein Prediger des Evangeliums werden. Und wisst ihr, er hat ein Jahr gebetet und es wurde ein bisschen schlimmer mit mir. Und er hat zwei Jahre gebetet und es wurde noch schlimmer. Und er hat drei Jahre gebetet und das Ende war noch nicht abzusehen. Aber dieser Mann hielt durch. Dieser Mann hatte Glauben. Dieser Mann wusste, dass das Gebet eines Gerechten erhört wird, wenn es ernsthaft war. Und dieser Mann, obwohl er meinen Zustand sah, hatte doch zutiefst Glauben an seinen Enkel. Und es ist so wichtig, dass wir alle Menschen haben, wo wir wissen, die glauben an uns. Es ist so wichtig, dass in deinem, in meinem, in ihren, in unserem Leben ein Mann, eine Frau, eine Person ist, wo wir wissen, der glaubt an mich. Und dieser Großvater, er glaubte trotz alledem noch an mich, weil er an Gott glaubte und weil er wusste, bei Gott ist kein Ding unmöglich. So, um eine lange Geschichte kurz zu machen, so nach dem dritten Heim hat es dann auch meine Mutter aufgegeben und die Schule war dann in der Zwischenzeit mittelschwäbische Meister im Durchfallen und bei der Bundeswehr bin ich auch durchgefallen. Ich komme Tauglichkeitsstufe 5, na, so, das sind Leistungs- und Funktionsstörungen. So der Mann, der das nächste Mal predigt, der wird euch sagen, was es heißt. Das heißt, der tickt nicht ganz. Leistungs- und Funktionsstörungen. So, da war ich dann auch davon erledigt. Und dann irgendwann bin ich auf der Straße gelandet. Übernachtete auch mal auf einer Parkbank. Zeitungen sind dünn als Decke. Und Holz ist hart. Und als ich 20 war, habe ich eine ganze Menge an Geld in Drogen investiert, junge Leute zu Drogen verführt. Und wisst ihr, da wurde ich krank, bekam ich Gelbsucht. Dann kam ich in ein Krankenhaus und im Krankenhaus war ein Krankenpfleger und wir waren ein Zimmer, da gab es damals noch 6-Bettzimmer, ne? Und das ganze Zimmer war voller Freaks. Wir haben alle Drogen genommen. Kaum war die Schwester draußen, na, fingen wir an, den Joint kreisen zu lassen, so ungefähr, na. Und irgendwann mal ging der Pfleger immer wieder über den Flur und schrie, wer hat hier gekifft, wer hat hier gekifft? Und in diesem Krankenhaus war ein besagte Krankenpfleger. Und dieser Krankenpfleger, der sagte, der war Christ, der sagte, der kann nur noch Jesus helfen. Und ich sagte, wenn es einen Gott gibt, müssen wir ihn vernichten, denn Gott ist Autorität. Ich wusste nicht, dass Gott Liebe ist. Ich wusste nicht, dass Gott Liebe ist. Ich hatte keine Ahnung von dieser Liebe Gottes. So, wie gesagt, diese Zeit habe ich hinter mir gebracht, bin aus dem Krankenhaus raus, setzte mich in mein Auto, so eine alte, bunt angemalte Ente. Und fuhr durch die Stadt Nürnberg, habe etwas Heroin gekauft, hielt an einer Straßenbahnhaltestelle. Plötzlich oben ins offene Dach schaut der Krankenpfleger rein und sagt, hallo. Ich sage, du, ich habe keine Zeit. Hat er mich schnell noch auf eine Tasse Tee eingeladen. Und er sagt, ich müsste noch einmal sagen, wenn du jemals in einer Not bist, Jesus stößt dich nicht hinaus. Ich sagte, gut, okay, bin weitergefahren. Und an diesem Tag war ich abends in dem Zimmer, wo ich gewohnt habe, in so einer Art Heim. Und habe mir dann auch was gedrückt, Drogen genommen. Und da kam ein alter Freund zu mir. Und er sagte, ich weiß, du warst in der Stadt, du hast Gift gekauft. Ich bin der Leiche am Wegrand deines Lebens. Du hast mich zu Drogen verführt. Und dass ich heute abhängig bin, das ist die Frucht deines Tuns. Und dann haben wir uns noch ein bisschen gestritten. Er ist dann gegangen. Und in dieser Nacht wurde mir plötzlich deutlich, lief der Film meines Lebens ab. Und mir wurde plötzlich deutlich, ich kann mein eigenes Leben nicht mehr mich selber aus dem Sumpf ziehen. Meine Mutter in der Zwischenzeit herzkrank wegen meinem Lebensstil. Ich kann das Herz meiner Mutter nicht erneuern. Die Freunde, die ich zu Drogen verführt habe, ich kann sie nicht mehr rausholen. Und heute weiß ich, dass es der gute Heilige Geist war, der überführte. Es war eine Gnadenstunde in meinem Leben. Und dieser Nacht wurde mir plötzlich deutlich, ich habe mein Leben vergeigt. Und mitten in diesem Ganzen, in dieser Situation, hörte ich plötzlich eine innere Stimme, die sagte, Helmut, was hast du aus deinem Leben gemacht? Was hast du aus deinem Leben gemacht? Und ich hatte keine Antwort, aber ich saß. Eine herzkranke Mutter, Leichen am Wegrand und selber eine zerstörte Leber und drogenabhängig. Ich konnte es nicht erwarten, am nächsten Morgen den Krankenpfleger anzurufen. Rief schnell an, sagte, hör mal, jetzt ist es soweit, wenn es deinen Gott gibt, kannst du mir helfen, kann er mir helfen? Da sagt er, du ganz einfach, geh in den nächsten evangelischen Buchladen und kauf dir eine Bibel. Sag ich, nein, 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 so einfach ist es nicht, ich will das wissen. Wenn es deinen Gott gibt, wenn es Gott gibt, ich möchte ihn erfahren. Und dann bin ich dorthin gefahren und was ich jetzt sage ich nicht, weil ich gegen irgendwelche Therapien bin und weil ich nicht irgendwelche Sozialwissenschaften oder so verneine. Aber was passiert ist, war einfach so. Ich bin dorthin gefahren und der Mann sagte zu mir, ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nicht helfen. Kein anderer Mensch kann dir helfen. Dir kann nur noch Jesus helfen. Sagte ich, wer ist er? Wo ist er? Wie ist er? Und dann sagt er ganz einfach, Gott findest du ganz unten. Denn Jesus ging den untersten Weg. Jesus kam vom Himmel auf die Erde. Und Gott findest du auf der Erde. Jesus findest du in der größten Not. Jesus findest du dort, wo keiner mehr Hoffnung hat. Jesus findest du dort, wo keiner mehr ein Pfifferling auf dich gibt. Und dann haben wir da gesagt, wenn du wirklich Jesus kennenlernen willst, dann lass uns hinknien. Und ich war soweit. Bis der Mensch muss an einen bestimmten Punkt kommen, dass er sich bekehren kann. Der Mensch muss an einen bestimmten Punkt kommen, dass sein Herz reif ist. Dass er weiß, ohne Gott bin ich nichts, aber mit Gott alles. So habe ich mich mit meinem Freund, mit diesem Krankenpfleger hingekniet, habe gebetet. Und dann sagte ich, Gott, wenn es dich gibt, kannst du in mein Leben kommen? Kannst du in mein Leben kommen? Und diese unheimliche Geschichte, dass die Vergangenheit vorbei ist, die Gegenwart von deiner Liebe getragen und die Zukunft gesichert, weil du Jesus wiederkommst. Diese unheimliche Geschichte, dass die Vergangenheit vorbei sein kann, auch für sie heute Abend, wenn eine Not oder eine Schwierigkeit im Leben ist. Und die Gegenwart unter der führenden Hand Gottes, und die Zukunft als ein Freund zu sehen, weil Jesus wiederkommt. Die Zukunft nicht mit Angst und mit Sorgen zu sehen. Hier sind etliche Personen und ihr seht die Zukunft mit Angst und mit Sorgen. Ihr glaubt und sie empfinden, dass ihre Vergangenheit ihre Zukunft bestimmt. Aber das ist Psychologie. Unsere Zukunft wird bestimmt von Jesus. Und zwischen unserer Vergangenheit und unserer Zukunft steht das Kreuz. Und ich möchte heute Abend gleich als erstes allen sagen, heute Abend ist eine Möglichkeit abzuschließen mit der Vergangenheit. Dass die Vergangenheit wirklich vorbei ist. So, und da kniete ich dann. Und es fing an, als ich sagte, kannst du mir vergeben? Es fing an, etwas Frieden in mein Herz zu kommen. Etwas Hoffnung. Es funkelte so etwas wie so eine, wie so ein kleines, die man an Weihnachtsbaum hängt. Diese Wunderkerzen. Sowas fing an, in meinem Herzen zu brennen. Wie so eine Wunderkerze. Und ich spürte, da ist etwas Besonderes. So bin ich dann nach Hause gefahren und habe einen Kampf gehabt von 3 Tagen. Gebetet, Bibel gelesen, Musik gehört, in den Wald gerannt, Haschisch geraucht, wieder weggeschmissen, wieder gebetet, wieder Musik gehört, in der Zwischenzeit mit kurz geschlafen. Und nach 3 Tagen war ich durch. Nach 3 Tagen spürte ich einen tiefen Frieden in meinem Herzen, der mich bis heute nicht verlassen hat. Und ich wusste, mir ist vergeben. Es ist alles vorbei. Alles vorbei. Alles vergeben. Was kein Mensch machen konnte, hat Jesus gemacht. Er hat mir alles vergeben. Dann rannte ich natürlich heim, zu meinem Großvater. In der Zwischenzeit war er krank schon. Lag schon teilweise viel im Bett. Er sagt sich, ich habe Jesus kennengelernt. Und hat dieser alte Mann gesagt, knie dich hin. Ein Mann, der im Zweiten Weltkrieg Juden geholfen hat, aus dem Land zu kommen. Ein Mann, der nach dem Zweiten Weltkrieg in dem Dorf als Bürgermeister gewählt wurde, weil er eine saubere Weste hatte. Ein Mann, der über 60, 70 Jahre treu die Fahne des Glaubens hochhielt, sagte, knie dich hin. Und ich durfte den Segen eines Vaters empfangen. Wohl dem, der den Segen des Vaters, den Segen eines Großvaters empfangen durfte. Und er hat für mich gebetet und es wurde wahr, was er 7 Jahre lang gebetet hat. Für sein Leben. Am Ende seines Lebens wurden seine Gebete erhört. Und er sah, wie ich nicht nur nicht ins Gefängnis kam, wie ich nicht nur gestorben bin an Drogen, sondern er sah, wie ich anfing, das Evangelium zu verkündigen. So ging ich dann in eine ganz normale Gemeinde, habe mich da bekehrt, dann, wie gesagt, und ging in eine Gemeinde, jeden Sonntag, ganz normale Freikirche, Baptistengemeinde, sonntags Gottesdienst, mittwochs Bibelstunde, und nach 4 Wochen dachte ich mir, ist es alles? Kirche ist doch nicht aus Stein gebaut. Ist es alles, dass ich 2x2 Stunden in der Woche jetzt irgendwo hingehe? Na, dann ging ich zum Pastor, gefragt, ist es alles? Und er sagt dann, wenn du wachsen willst, da geht's schon weiter. Ja, natürlich wollte ich wachsen. Wer will das nicht? Und da dachte ich, boah, der hat jetzt einen unheimlichen Auftrag für dich, ne? Vielleicht, dass ich ein Buch schreiben könnte oder sowas, ne? Und er sagt, pass auf, da im Altenheim, da sind ein paar alte Leute, ne? Und die kannst besuchen. Ich dachte, naja, ob das wohl klappt? Und dann bin ich dorthin gefahren, die Ente war immer noch bunt, die Haare noch lang, na, der Bart noch ein bisschen zottelig und manches etwas nicht so sehr gepflegt, klopfte dann im Altenheim an die Tür an, machte eine alte Frau die Tür auf, wer sind Sie? Ja, ich komme von der Gemeinde. Ja, von welcher Gemeinde denn? Baptisten? Ah, ein neuer Bruder. Naja, und dann ließ sie mich rein und ich musste gar nichts machen. Sie hat mich eine halbe Stunde unterhalten. Endlich mal jemand, der ihr zuhörte. Seit Wochen wieder jemand, der sie besuchte. Endlich mal wieder jemand, der hören wollte, was es bedeutet, wenn man 80 Jahre im Glauben gegangen ist. Und dann besuchte ich die Nächste und es war dasselbe. Und dann merkte ich, diese alten Menschen sind einen Weg gegangen, den du noch vor dir hast und du kannst lernen von ihnen. Diese alten Menschen haben den Zweiten Weltkrieg hinter sich. Sie haben gebaut, worauf du jetzt läufst. Sie haben gedient, wovon du jetzt die Früchte erntest. Und dann habe ich so diese alten Leute besucht, mal den, mal den, mal den. Und irgendwann mal, etwas später dachten wir, irgendwann später habe ich meine Frau kennengelernt, dachte ich, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, die bringen wir mal zusammen. Und haben einen alten Kreis gemacht. Und dann, das war absolut toll, ne? Diese alten Leute dann zusammen zu sehen, dann haben sie ihren Pflaumenkuchen mitgebracht, war ein bisschen verschimmelt, aber war gut, dass sie nicht gegessen haben, waren Diabetiker teilweise und so weiter. Ne? Und eine blühende Altenarbeit ist entstanden. Durch den Dienst eines 21-jährigen ehemaligen Drogenabhängigen. Eines Tages, ganz kurz, nachdem ich mich bekehrt habe, war in der Gemeinde, Sonntagmorgens hieß es, an dem und dem Nachmittag ist irgendwas, ich war noch ein bisschen verwirrt im Kopf, und ich hörte nur den Tag und die Veranstaltung, dass irgendwas ist, aber irgendwo hörte ich nur, da wird es irgendeine Stunde. Und ich wollte überall hingehen, so ging ich an dem besagten Tag, weil ich was von Jesus erfahren wollte und das Wort Gottes mehr kennenlernen, ging ich dahin und ich war in der Gemeinde, so im Foyer gab es Kaffee und Kuchen etwas, dachte ich, oh, hoppla, heute ist was Besonderes. Und ging dann da rein, setzte mich in die letzte Reihe. Naja, dann, wie meistens in christlichen Gemeinden, waren halt mehrere Frauen da und irgendwann man denkt, hier sind nur Frauen da. Und dann fing plötzlich die Frau, die das geleitet hat, vorne an, über die Geschichte vom verlorenen Sohn zu predigen. Und dann schaute ich mich um, dachte ich, wow, hier ist kein Mann, die predigt nur für dich. Und Tränen flossen mir runter und Gott hat zu mir geredet. Und ich fühlte mich so angenommen und so geliebt und ich wusste, boah, Herr, du benutzt das jetzt für mich. Aber irgendwann mal fragte ich mich, wie manche von euch auch, wo bin ich hier? Dann war es so etwas wie die Jahreshauptversammlung der lokalen Frauenstunde. Aber was will ich sagen? Wenn man Hunger und Durst hat, dann redet Gott, egal wo. Dann kann Gott alles benutzen. So haben wir in der Zwischenzeit, habe ich dann meine Frau kennengelernt, haben wir alten Menschen gedient. Und im Lauf, habe dann eine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht. Und im Lauf der Jahre wurde in meinem Herz immer größer eine Sehnsucht, dass ich Jesus dienen wollte. Und dass ich das machen wollte, wovon mein Großvater gebetet hat, das Evangelium verkündigen. So, gut, bin ich natürlich zu ein paar Leuten gegangen, sagte, du, ich würde jetzt gerne auf eine Bibelschule gehen, was denkst du darüber? Sagten die, was, du? Jetzt bist du aus der Drogenszene gekommen und hast eine Ausbildung gemacht als Krankenpfleger, vielleicht könntest stellvertretender Stationspfleger werden und dann vielleicht Stationspfleger und dann vielleicht Oberpfleger und dann vielleicht Lehrpfleger und... Und ich dachte, aber in meiner Bibel steht doch, dass Jesus die Herrlichkeit verlassen hat. Dass er ganz runter ging. Dass er ganz runter ging. Und es hat mich etwas irritiert. Nichts, dass ich etwas dagegen hätte, dass jemand Karriere macht. Im Gegenteil, wir müssen unbedingt als Christen in den leitenden Positionen unserer Gesellschaft sein. Das ist mir schon klar. Aber für mich, in meiner damaligen Situation, wisst ihr, wer sagte, Helmut, geh? Wisst ihr, wer sagte, wir beten für dich? Wisst ihr, wer manchmal zitterig dann in den Zeiten der Bibelschule, mir mal 5 D-Mark-Scheine in die Hand drückte? Das waren die alten Leute. Was du sähst, wirst du ernten. Es waren die alten Leute, die sagten, ich glaube an dich. Geh, wir beten für dich. So waren wir 2 Jahre auf der Bibelschule und nach 2 Jahren durfte ich dann Praktikum machen in einem christlichen Rehabilitationszentrum im Haus Wiedenhof in Lüdenscheid. Diese Bibelschule für eine Brüdergemeinden, da durfte ich das Wort Gottes sehr genau lernen und da habe ich gelernt, was es heißt, dass die Bibel die Wahrheit ist und dass dieses Buch von vorne bis hinten inspiriert ist und dass wir die Bibel nicht so lesen dürfen oder so, sondern so, dass die Bibel unser Denken beeinflussen muss und dass die Bibel unser Verständnis prägen muss. Naja, und dann kam ich in dieses Reha-Zentrum und der Walter Heidenreich hat das geleitet, das. Und ich dachte, ich komme von der Bibelschule, wann geht's los? Pray, preach, prophesy, ne? Wo ist der erste Drogenabhängige, so den du jetzt therapieren kannst, wo du jetzt Seelsorge machen kannst, wo du die Hände auflegen kannst, wo du in sein Leben rein prophezeien kannst, wo du ihm endlich alles lehren kannst, Dogmatik und das Glaubensbekenntnis. Wir kamen am ersten Tag an, Freitagabend, Samstagmorgen, sagte Walter Heidenreich zu mir, wie gut du deine Bibelschule ist, war, das sehe ich jetzt daran, wie du das Treppenhaus geputzt. Putz mal das Treppenhaus. Keiner will auf einer schlechten Bibelschule gewesen sein, also das Treppenhaus eingeschäumt, ne, und schnell geputzt, super gemacht. So nach einer Stunde gekommen, Walter, schau an, das Treppenhaus ist fertig. Geputzt und es riecht gut. Und dann sagt Walter Heidenreich, gut, dann kannst du noch dein Auto waschen. Sag ich, ach, lass mal die alte Ende, klapprige Kiste, na, kannst du vergessen. Sagt er, glaubst du, Jesus wäre auch so mit seinem Auto umgegangen? Klong. Und ich lernte, dass Gott möchte, dass wir mit dem, was wir haben, das Beste draus machen. Ein Prozess der Jüngerschaft kam in mein Leben. So war da zuerst, sie fragen, was hat es mit Gesundwerden zu tun? Da war der erste Punkt in meinem Leben Bekehrung. Meine Beziehung zu Gott wurde wiederhergestellt. Ich erlebte Heilung der Vergangenheit. Ich erlebte, wie mir vergeben wurde. Da war ein zweiter Punkt, eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, Integration, wo ich Annahme erlebte. Da war der dritte Punkt, wo wir lernten, gemäß dem Wort Gottes zu dienen. Ich glaube, dass Dienen sehr wichtig ist für unseren Charakter, für unser Gesundwerden unserer Seele. Und dann kam der nächste Punkt, Jüngerschaft, Treue im Kleinen, aus wenig viel zu machen. Immer zu bestreben, von gut zu besser. Das war unser Ziel. Von gut zu besser. So, nach 2-3 Monaten sah ich die ganzen Drogenabhängigen, wie sie so kamen und 1 Woche, 2 Wochen und 3 Wochen und nicht weiterkamen. Und irgendwann mal dachte ich, huch, die kommen nicht weiter. Ich habe mich bekehrt und bin gleich weitergekommen. Und Stolz kam in mein Leben. Ich habe mich verglichen mit anderen. und merkte, ich fühlte mich besser. Und das, was Gott an Gnade in meinem Leben getan hat, habe ich mir auf die eigene Kappe geschrieben. Kann schon mal passieren, dass wir meinen, wir wären geistlich reifer und tun es an unsere eigene, an unser eigenes Revier hier heften. Und irgendwann mal konnte ich dann nicht mehr mit leben, weil ich merkte, so kann ich ja mit niemand beten. So ging ich zu meinem Seelsorger und sagte, du, ich habe da ein Problem. Sagt er, was für eins? Sag ich, stolz. Sagt er, ah, endlich. Wie äußert sich denn das? Ja, ich überhebe mich über die Drogenabhängigen und bin immer dankbar für die Gnade, die Gott in mein Leben gelegt hat. Sagt er, du, das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Bei uns nicht und bei Gott nicht. In der nächsten Versammlung, wo alle Praktikanten, Drogenabhängigen, Mitarbeiter, Gäste, wo alle da sind, darfst du das mal sagen. Für ihn war es kein Problem. Für Gott auch nicht, aber für mich kam besagter Tag und ich habe es gesagt. Ich sagte, hey Jungs, ich bin stolz. Ich habe mich überhoben. Es tut mir leid, könnt ihr für mich beten und mir vergeben. Kamen zwei Drogenabhängige, für gerade 2-3 Wochen von der Straße und haben für mich gebetet. Und Gott ist in einem Prozess mit mir. Es würde schon anfangen, wenn ich sagen würde, ich hätte es ganz besiegt. Nach 9 Monaten gingen wir auf die Straße, wie heute, und fingen an, nachts in Kneipen zu gehen und Leute was von Jesus zu erzählen. Und plötzlich merkten wir, meine Frau und ich und ein paar Freunde, wir müssen das mehr leben, was wir predigen. Und dann haben wir mit der Leiterschaft geredet und wir durften dann nach 10 Monaten, 11 Monaten ein Haus, haben wir ein Haus in Aussicht gehabt, neben dem Rehabilitationszentrum, ein großes leerstehendes Haus mit circa 20 Zimmern oder so, so ein 3-, 4-stückiges Haus mit Hinterhaus, total runtergekommen, vergammelt. Obdachlose haben da drin gelebt, ne? Es war richtig eine runtergekommene Hütte. Und dann sind Walter Heidenreich und ich reingegangen in dieses Haus, haben gebetet und Gott hat gesagt, er wird sich verherrlichen. Und dann haben wir, meine Frau und ich und ein paar andere Freunde, sind aus der Rehabilitationsarbeit rausgegangen und haben ein Haus gegründet für Obdachlose, für Menschen, die niemand hatten, und haben das unter dem Motto gestellt, die zu keinem gehören, die gehören zu uns. Und Gott hat gesegnet. Plötzlich kam ein Lampenfabrikant und sagte, ich gebe euch alle Lampen. Plötzlich kam jemand und sagte, ich gebe euch alle Teppiche. Plötzlich kamen Leute und haben gesagt, ihr könnt jede Woche, am Schluss der Woche, könnt ihr von uns Lebensmittel holen. Und wir haben einen Kaffee aufgebaut für Obdachlose, wo wir täglich über 50 Obdachlosen Essen geben, wo sie Nahrung bekommen, wo sie Kleider bekommen. Haben ein Haus aufgebaut, wo Leute hinkommen, die keine Hoffnung mehr haben. Und Gott hat Gnade gegeben und hat aus diesem verpfuschten Leben sehr viel gemacht. Und irgendwann mal habe ich dann die Arbeit in der Stadtmission mit meiner Frau abgegeben. Wir haben einen anderen Dienst angefangen, will ich jetzt nicht drüber viel reden. Haben einen Dienst angefangen, wo wir heute ein Gebetshaus leiten, wo wir sehr viel für die Nation beten, ein Ort, wo zukünftig 24 Stunden gebetet werden soll. Und Gott hat gesagt, wir sollen so ein Haus bauen, und hier in Schwabach bewegt es ja auch. Ich möchte euch ermutigen, es macht unheimlich Spaß, mit Gott ein Haus zu bauen. Es ist sehr, sehr abenteuerlich. Zum Beispiel, wir haben angefangen zu bauen und die Gelder kamen Schritt für Schritt und irgendwann mal wollten wir fertig werden und es fehlten die Bauarbeiter. Dann haben alle unsere Alle unsere Mitarbeiter haben mit Hand angelegt und es ging uns immer noch nicht so schnell, weil wir wussten, Gott will Gas geben. Und dann haben wir noch eine Firma beauftragt und es ging uns immer noch nicht so schnell. Und dann haben wir das Arbeitsamt angerufen und haben die uns einen Bautrupp geschenkt. Na, 5 Helfer, 5 willige Leute. Und gesagt, ja gut, okay, wir nehmen sie. So, das war dann Yusuf, Hamadi, Mohammed, David und Paul. 2 Marokkaner, ein Türke, ein Pole und ein Deutscher. 4 Wochen sollten sie da bleiben. Das Erste, was wir machten, haben gesagt, ey, passt auf, das ist ein Gebetshaus, wir fluchen da nicht, wir rauchen da nicht, wir saufen da nicht, wir huren da nicht. Na, das wird ein ordentliches Haus. Die das total verstanden haben, waren natürlich die Moslems. Und dann sagten wir, Mittwoch früh könnt ihr etwas später kommen, denn da beten wir. Sagten die Moslems, kein Problem, wir gehen dafür Freitag mittags früher, weil da beten wir. Für die war das gar kein Problem. Der Erste, der nach 3 Tagen das Handtuch schmiss, wisst ihr, wer das war? Der Deutsche, genau. Der Zweite, der das Handtuch schmiss nach 2 Wochen, das war der Pole, der hat in der Zwischenzeit ein eigenes Geschäft aufgebaut. Irgend so ein Handel oder sowas, ich weiß es nicht. Die durchgehalten haben, waren die Moslems. Die durchgehalten haben, waren die Moslems. War eine hochinteressante Erfahrung. Wie auch immer, heute steht dieses Haus, es wird dort viel gebetet, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, könnt ihr draußen Informationsmaterial haben, bekommen. Während dieser Zeit, wo ich Jesus so erlebte, vor etlichen Jahren, da möchte ich jetzt noch mehr zum Thema kommen, wurde ich plötzlich immer müder. Die Beine taten weh, meine Konzentration ließ nach. Und meine Frau sagte, geh doch mal zum Arzt. Und sagte, naja, lass mal und so weiter. Hatte natürlich Angst, ne? Aber irgendwann mal ging ich dann zum Arzt und das schlug ein wie die Bombe. Der Arzt sagte, deine Leber ist sehr schlecht. Du musst sehr schnell was tun. Und du hast eine bestimmte Virusinfektion und die ist sehr heftig. Und du musst sehr, sehr schnell was tun. Und ich lebe in einer Gemeinschaft mit vielen ehemaligen Drogenabhängigen und manche von uns haben AIDS, manche von uns haben Hepatitis C. Wir haben schon 1-2 Leute zu Grabe getragen aufgrund von Hepatitis C. Und plötzlich hatte ich Hepatitis C. In einem fortgeschrittenen Stadium. Und ihr Lieben, schneller als ich dachte, war ich plötzlich in der Spezialklinik. Und ich wusste, du kommst da nur raus, wenn du was ganz Bestimmtes machst. Ich habe mir sämtliche Bücher über Heilung besorgt. Heilung des Geistes, Heilung im Geist, Geistheilung, Heilung durch das Wort, er sandte sein Wort und wird und gesund werden und. Und bin mit so einem Stapelpacken Bücher in das Krankenhaus gekommen und habe die alle schön ans Fenster gestellt. Und kam der Chefarzt rein und sagte, was sind Sie denn? Sag ich, warum? Oder der Oberarzt. Dann sagt er, Sie beschäftigen sich mit Heilung und Gesundheit. Die meisten Kranken beschäftigen sich mit Krankheit. Im Krankenhaus wirst du krank. Und ich wusste, dieses Ding wirst du nur überleben, wenn du mit deinem ganzen Willen, wenn du mit deiner ganzen, was du hast, dich mit Gesundheit und mit Gesundwerden beschäftigst. Ich habe gebetet und sagte, ich habe es gemacht wie Nehemia. Ich sagte, Gott, es ist wichtig, dass hier auf der Erde Menschen gibt, die dich anbeten. Und wenn du mich wegnimmst, Gott, dann fehlt einer, der dich hier anbetet. Und ich will dich noch lang anbeten. Gott, ich will noch lang dir dienen. Deswegen lass mich hier. Wir gingen her und haben alle Bibelstellen aus der Bibel rausgeschrieben zum Thema göttliche Heilung, weil ich wusste, er sandte sein Wort und er heilte uns. Morgens, Mittag, abends, 3-mal täglich das Wort Gottes zitiert. Bibelstellen zum Thema Heilung. Ich möchte heute Abend unseren Part mal ein bisschen beleuchten. täglich abends das Abendmahl genommen. Dein Blut reinigt mein Blut. Und dein Leib bringt Kraft für meinen Leib. Freunde haben für uns gebetet und haben für mich gebetet. Da musste ich eine Therapie machen. Und diese Therapie war nicht einfach. Mit Medikamenten, die dein ganzes Seelenleben und deinen ganzen Körper und die Haare und so weiter vieles ausfallen lassen. Man nimmt buchstäblich ab. Und nach 4 Wochen kam schon der erste Hinweis. Der Chefarzt sagte, sie haben 10%. Und jeden Tag, wenn ich die Tabletten nahm, habe ich das Wort Gottes zitiert. Jeden Abend das Abendmahl genommen. Die Freunde angerufen, betet ihr noch für uns. Nach 4 Wochen der erste Hinweis, die Werte werden besser. Nach 8 Wochen, sie werden noch besser. Nach einem halben Jahr, Therapie lohnt sich. Nach einem Jahr war ich eine virenfreie Zone. Erst letzte Woche war ich wieder beim Doktor. Alle meine Werte, sie sind alle super. Der sagte, sie sind kerngesund. Das Thema gesund werden. Gesund werden wir als Menschen auf der geistlichen, auf der emotionalen und auf der körperlichen Ebene als erstes, wenn wir wirklich wollen. Wenn wir ein neues Leben wirklich wollen. Und wie viele Kranke, es gibt viele Kranke, es gibt viele Abhängige, es gibt viele in psychischen Nöten, es gibt viele Menschen in Bindungen, sei es, ob sie Christen sind oder nicht. Das Beispiel von dem Nikotin. Man muss sie zutiefst fragen, willst du wirklich? Wollen sie wirklich frei werden? Sei es von okkulten Bindungen, sei es von Handlungen, die ins Leben sich eingeschlichen haben. Meistens fängt es mit einem versuchlichen Gedanken an. Und der versuchliche Gedanken, man schiebt ihn nicht weg, sondern man geht ihn ein bisschen hinterher. Da ist nachts der Fernseher. Und das ist dieser versuchliche Gedanke, vielleicht doch nochmal zu zappen. Da ist dieser versuchliche Gedanke, doch noch ein Glas mehr zu trinken. Da ist dieser versuchliche Gedanke, doch diesen Mann oder diese Frau nochmal nachzuschauen. Und aus dem Gedanken wächst ein Wunsch. Und aus dem Wunsch wächst mehr und mehr ein Plan. Und aus dem Plan wächst eine Tat. Und spätestens dann musst du Stopp sagen. Jeder von uns kann mal fallen. Aber spätestens dann. Und wenn wir nicht Stopp sagen, dann sagen wir, wollen hier raus. Wir wollen hier raus aus diesem Lebensstil, der unsere Vergangenheit einholt, der uns wegbringt von einem reinen Herzen, der uns wegbringt, wo wir das Wort Gottes nicht mehr so in unserem Leben aufnehmen können, der uns wegbringt von der Freude der Erlösung. Müssen wir lernen zu widerstehen. Und das müssen wir wollen. Es war der Punkt in meinem Leben, wo ich wusste, jetzt oder nie, du musst es wollen, frei zu werden. Du musst es wollen. Und eine Entscheidung zu treffen, Gott hat uns einen Willen gegeben. Ich arbeite manchmal auch mit Drogenabhängigen zusammen. Und der Leiter unserer Reha, der könnte das euch oft erzählen. Da kommen Angehörige, bringen einen Drogenabhängigen, sagen, oh, der ist so willensschwach. Der ist total der Sucht verfallen. Ein Sklave des Heroins. Und dann sagen wir, ja, er soll meinen Lebenslauf schreiben, er soll sich mal bewerben. Oh, das kann der nicht mehr. Der kann nicht mehr schreiben, der kann kein Blatt Papier mehr halten. Der arme, arme. Aber wenn es dann geht, darum ein Rezept zu fälschen, das kann er. Wenn es darum geht, einen Scheck zu klauen, die Unterschrift zu fälschen und den Scheck einzulösen, das kann er. Wenn es darum geht, dann sich ein Flugticket zu besorgen und nach Amsterdam zu fliegen, das kann er. Solche Sklaven sind wir nicht. Gott hat uns immer noch einen Willen gegeben. Und Gott möchte, dass, egal in welcher Schwierigkeit wir sind, er möchte, dass wir wollen. Und woraus kommt das Wollen? Das Wollen kommt aus einer Hoffnung heraus, die im Wort Gottes steht. Und wir bekommen Hoffnung in unser Leben, wenn wir anfangen, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Wenn wir anfangen, dieses Wort zu studieren. Denn durch das Wort kommt Glauben in unserem Leben. Durch das Wort kommt, was Jesus tun kann. So, und das ist der nächste Schritt. Neben einem Willen, neben einer Entscheidung, wir brauchen Glauben. Wir brauchen eine innere Überzeugung, dass was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und ich habe vieles gesehen. Sei es im körperlichen Bereich. Viele hier, denke ich, sind in einer Gemeinde. Oder sind irgendwie kirchlich irgendwie orientiert. Und die Bibel lehrt uns, zum Beispiel, wenn wir krank sind, dass wir die Ältesten oder dass wir die Leiter anrufen sollen und sie sollen uns mit Öl salben. Oh, mich besucht niemand, ich bin krank. Ganze Woche liege ich schon im Bett und keiner hat mich angerufen. Der Pastor hat keine Zeit, die Ältesten sind auf Dienstreisen und der Chorleiter, der macht ein Seminar. Keiner besucht mich, ich, armes Ich. Was sagt denn die Bibel, wenn wir krank sind? Dass wir anrufen sollen, die Ältesten. Dass wir die Ältesten anrufen sollen und dass wir und die Ältesten, wenn Dinge nicht stimmen, die in Ordnung bringen sollen und dann, dass sie uns mit Öl salben sollen. Ganz simple Sache. Simpel. Eine unserer Neubekehrten vor längerer Zeit hat sich jemand bei uns neu bekehrt. Und dann wurde ihr Mann sterbenskrank, lag auf der Intensivstation. Er war Mitglied in der Landeskirche. Und dann hat sie das gelesen und sagt, das müssen wir jetzt machen. Hat sie den landeskirchlichen Pfarrer angerufen. Die Bibel steht, die Ältesten rufen. Und er sagte, ich weiß nicht, wie das geht. Dann sagt die Frau, ich kenne jemand. Naja, dann ging jemand von uns und der Pfarrer, ging sie auf die Intensivstation. Da ist an Schläuchen und Rohren und was weiß ich alles gehängt. Und da haben sie, und der Pfarrer, ich weiß nicht, wie viel Glauben er hatte, aber er hat es gemacht, im Glauben. Und der Mann von uns auch, der dabei war. Und dann fangen die den an, mit Öl zu salben. Und plötzlich fängt dieser Mann selber an zu atmen und wacht aus dem Koma auf. Und mehr und mehr und mehr wird dieser Mann körperlich wach. Der Pfarrer war begeistert, die Frau war begeistert. Und was hat dieser Mann gemacht? Er war sehr krank. Er kam wieder zu sich, wurde nach mehreren Tagen auf die Normalstation verlegt. Dieser Mann hat sein Leben Jesus gegeben, hat sein Leben aufgeräumt, hat sich versöhnt mit seiner Frau. Nach 3 Monaten ist er im Frieden heimgegangen. Ein glaubensstärkendes Erlebnis für alle, weil einfach eine Neubekehrte sagte, in der Bibel steht, wir sollen mit Öl salben. Eine einfache Sache. Und Gott steht zu seinem Wort. Ein nächster Punkt im Bereich von Krankenheilung. Die Bibel sagt und die Bibel lehrt uns, dass wir uns nicht so sehr mit der Krankheit beschäftigen sollen und nicht so sehr mit den Symptomen, sondern im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild. Dass in Not, in schwierigen Situationen, dass wir lernen sollen, Gott darin anzubeten und ihn zu preisen. Heute haben 2 Russlanddeutsche auf der Straße Zeugnis gegeben. Und manches konnten wir verstehen, ein paar Sachen vielleicht auch nicht. Aber sie hatten einen tollen Geist. Und wisst ihr, woran ich das erkannte? Die kamen nach vorne, haben sich kurz vorgestellt und kamen in einem dankbaren Herzen. Und danken hilft verwanken und loben zieht nach oben. Und ich merkte, diese beiden Männer auch, deren Herz ist erfüllt voller Dankbarkeit. Gesund werden hat auch was mit Dankbarkeit, mit Anbetung in unserem Leben zu tun. Mit sich auszurichten auf Jesus. Ein nächster Punkt. Das Wort Gottes als Medizin zu nehmen. Das Wort Gottes wirklich täglich zu studieren. Und nicht nach den Emotionen zu gehen. Die Bibel lehrt uns, dass wir kontinuierlich das Wort Gottes als eine Medizin auf uns nehmen sollen. Ein nächster Punkt, für sich beten lassen. Das sind alles Hilfen, die uns helfen sollen im körperlichen Bereich, im seelischen Bereich. Ich habe heute Abend kurz ein paar Punkte in meinem eigenen Leben erwähnt. Neben einer Bekehrung, dass wir unsere Sünden bekennen. Neben einer Bekehrung, wo wir sagen, wir haben Dinge falsch gemacht. Gibt es einen Punkt in unserem Leben, wo der Herr möchte, dass wir auch nicht nur Vergebung annehmen, sondern gegenüber allen Menschen Vergebung aussprechen. Da war die Situation, da musste ich irgendwann mal dem BMW-Fahrer vergeben. Da war die Situation, da musste ich irgendwann mal dem Polizisten, der meinen Papa überfahren hat, vergeben. Da war die Situation, da musste ich irgendwann mal den Lehrer, der mir sagte, du bist nichts, du warst nichts und du wirst nichts sein, vergeben. Da war die Situation, da musste ich irgendwann mal klar damit kommen, dass ich als 10, 11, 12, 13-jähriger Teenager keinen Vater hatte, der an mich glaubte. Der nicht sagte, Helmut, pass auf, da bist du vielleicht gut und da lass die Finger davon. Und wo ich lernen musste zu verstehen, das Leben ist manchmal unfair. Ja, und wir haben keine Antworten. Aber der Herr möchte, dass wir lernen, in solchen Situationen wirklich zu vergeben. Sagen, ich vergebe und ich lasse los und ich schade, dass kein Kreuz da ist und ich tue es ans Kreuz. Und dann kommen die Gefühle. Und wie überwinden wir Gefühle? Geschwister, Gefühle überwinden wir, nehmen, dass wir das Wort Gottes lesen, indem wir uns integrieren in eine Gemeinschaft. Wo wir merken, es gibt auch noch andere unter uns. Es ist so wichtig, dass wir neu lernen zu verstehen, es gibt auch immer einen, den geht's dreckiger wie mir. Und egal, wie dreckig es mir geht, es gibt einen Punkt, wo ich dienen kann. Es gibt einen Punkt, wo ich jemand anrufen kann und ihn ermutigen kann. Es gibt einen Punkt, wo ich jemanden, auch wenn es mir schwer fällt, aber einen kleinen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt, vielleicht ein ermutigendes Wort, ein Lächeln und so weiter geben kann. Und im Lauf der Wochen, Monate und Jahre werden Sie sehen, was Sie gesät haben, werden Sie ernten. Heilung des Geistes. Wie werden wir im Geist gesund? Es gibt Zeiten in unserer Therapie, wo wir den Drogenabhängigen, die ihr ganzes Hirn verballert haben, wo wir denen eine Hausaufgabe geben. Matthäus 5, 6, 7, die Bergpredigt auswendig lernen. Heilung des Geistes. Ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal einen Bibelvers auswendig gelernt hast. Dass dieses Denken hier oben wieder unter die Kontrolle von uns kommt. Viele Christen haben unheimlich viele Schwierigkeiten mit dem Beten. Die sagen, ja, ich mache die Tür zu, wie es Jesus sagt, gehe in stille Kämmerchen und dann geht's los. Wie ein Bienenschwarm geht's da oben in den Gedanken los. Aber wir haben unsere Gedanken nicht unter Kontrolle. Warum? Weil wir nicht lernten, Disziplin zu nehmen. Und Disziplin hat etwas zu tun, zum Beispiel mit Wort Gottes auswendig zu lernen. Hat etwas damit zu tun, treu und kontinuierlich eine Zeit zu haben, morgens, und die Bibel zu lesen. Und dann sagen wir oft, ja, abends habe ich vergessen, was ich morgens gelesen habe. Ich weiß abends meistens auch nicht mehr, was ich gefrühstückt habe, aber ich weiß, es hat mir gedient. Simple Sachen. Ich will zum Schluss kommen. Ich glaube, dass der Herr Jesus heute Abend hier ist und er möchte ein paar Sachen tun. Ich glaube, dass der Herr Jesus heute Abend hier ist und das allererste, was er tun möchte, er möchte heute Abend Leuten helfen, in ihrer Beziehung zu Gott klarzukommen. Dass das Herz wieder rein wird. Wir haben mal eine große Veranstaltung gemacht. Ein Heilungsmann kam, Heilungsevangelist. 1000 Leute circa im Zelt. Und der Heilungsevangelist predigte so und plötzlich kam eine Frau nach vorne, während er predigte, und lief so an die Bühne und man sah schon ein bisschen, vielleicht hat sie einfach eine seelische, emotionale Not. Und Videokamera war da und dann fängt der Heilungsevangelist plötzlich an und fragt, Frau, was möchtest du? Und dann sagte sie, ja, ich wurde missbraucht von meinem Vater und bin jetzt entmündigt worden und habe auch eine bestimmte Operation und erzählte peinliche Sachen. Und ich dachte, oh Mann, siehst du das nicht? Verstehst du das nicht? Merkst du nicht, dass die Frau einfach psychisch etwas daneben ist. Und der Heilungsevangelist, er strahlt ihr an und sagt, was möchtest du? Und dann sagt er, sagte nochmal ja, und dann war das Schlimme in meinem Leben und da bin ich, es war schwierig, und erzählt beinahe intime Sachen, und ich denke, oh weia, das wird ja ganz schlimm. Und meine harten Gedanken wurden offenbar. Und der Mann, der ging runter, der hat die Frau immer angestrahlt und fragte, was sind deine Träume? Was sind deine Wünsche? Und dann fing sie wieder an, aus der Vergangenheit zu erzählen. Und hat er nochmal gefragt, was möchtest du? Was sind deine Träume? Was sind deine Wünsche? Was ist die Sehnsucht deines Herzens? Und als sie nochmal anfangen wollte zu sagen, das und das ist in der Vergangenheit, sagt er, gute Frau, deine Vergangenheit ist vorbei in dem Namen Jesu. Und wie ein Schleier, wie ein Mantel, ist von dieser Frau etwas abgefallen. Sie beugte sich auf, strahlte ihn an und sagt, ich möchte mal reisen, ich möchte mal in andere Länder gehen, ich möchte mal andere Kulturen sehen, ich möchte mal dies und das machen. Sagt der Heilungsevangelist, gut, dann halte dich an die FZG, da kannst du Missionseinsätze machen. Aber es war ein Wort, deine Vergangenheit ist vorbei. Und ich glaube, der Herr möchte heute Abend zu manchen wirklich sagen, deine Vergangenheit ist vorbei. Die Dinge des Gestern müssen dich heute nicht mehr belasten. Deine Vergangenheit wird deine Zukunft nicht mehr beeinflussen. Denn das Kreuz steht zwischen dir und deiner Vergangenheit. Und der Herr wird abtun wie ein altes Kleid, was in der Vergangenheit war. Aber wir müssen das wollen und nicht mehr drin hängen. Ich glaube, der Herr möchte als erstes heute Abend Menschen berühren, die Probleme haben mit ihrer Vergangenheit. Und immer wieder Angst haben, dass ihre Zukunft bestimmt wird durch ihre Vergangenheit. Aber ich möchte heute Abend sagen, die Zukunft soll ihr, soll dein Freund werden. Was kann die Vergangenheit sein? Vielleicht ein ganz klein bisschen der Lehrmeister, aber nicht mehr. Dass wir vielleicht ein bisschen was lernen können. Aber die Zukunft soll dein Freund sein, weil Jesus wiederkommt. Und das Zweite ist, was ich glaube, was der Herr tun möchte, er möchte heute Abend den Willen stärken, sich zu entscheiden gegen böse, versuchliche, schwierige Sachen, die dich immer wieder versuchen einzuhalten. Dieses Ding mit dem HB, das war nicht nur für heute Nachmittag. Ich glaube, das war auch für heute Abend. Bin zutiefst davon überzeugt, und ich habe das Zeugnis in meinem Herzen, dass Jesus heute Abend von Süchten, von Bindungen, dass Jesus heute Abend von Verhaltensweisen einfach befreien will, weil er ist hier mit Kraft. Und das Dritte ist, was er tun möchte, das hatte ich vorher in der Anbetung bekommen, hier sind Menschen und der Herr möchte dich herausfordern, anderen zu dienen, einfach zu dienen, Liebe zu üben, Gutes zu tun und zu segnen. Und es wird ein Weg sein und sieh, wo du geistlich wächst. Der Herr hat, sie hat dich berufen, um zu segnen, um Gutes zu tun, damit diese Welt ein bisschen mehr Reich Gottes erlebt. Vielleicht kann die Anbetungsmusik kommen, Anbetungsband. Und ich weiß nicht, ob ihr, oder kannst du Jesus, Jesus, heilig und gesalbt bist du? Kannst du das Lied? Vielleicht können wir mal gemeinsam aufstehen. Vater, ich möchte dir danken, dass du jetzt einfach mit deinem Heiligen Geist wirkst. Und Jesus, bei dir ist kein Ding unmöglich. Und ich danke dir, dass du heute Abend Kranke gesund machst. Dass du die Vergangenheit wirklich ein Ende hat. Danke, dass du Menschen berufst. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du dich einfach unter uns jetzt bewegst. Wir wollen dieses Lied singen. Jesus, Jesus, heilig und gesalbt bist du.
Heilig und gesalbt bist du.
Ich möchte fragen, eine Einladung aussprechen, wenn Sie heute Abend da sind und du da bist. Und diese Beziehung mit Jesus ist nicht klar. Da ist nicht dieses, alle meine Quellen sind in dir, oh Gott. Da ist nicht dieses, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da ist vielleicht eine Sehnsucht, ab und zu ein Gebet. Aber nicht dieser Durchbruch. Dieses, ich bin ein neuer Mensch. Ich bin ein Kind Gottes. Da ist nicht dieses innere, diese Erfahrung, dass sie durch sind. Da ist nicht diese Erfahrung, dieses Wissen. Jesus hat alles für mich bezahlt am Kreuz. Da ist noch manches an Unsicherheit. Und ich glaube, dass der Herr heute Abend etwas tun will, eine Stunde der Gnade, wo sie, wo du heute Abend sagen kannst, ich will 100%, koste es, was es wolle, meiner Seite meine Hand ausstrecken und einschlagen in das vollkommene Erlösungswerk von Jesus am Kreuz von Golgatha. Und egal, was es kostet, ich möchte heute Abend diesem Jesus, der die Dinge tut, die ich nicht tun kann, mein Leben ganz und gar geben. Und ich will das tun. Und ich möchte es, weil ich öffentlich Dinge getan habe, die nicht richtig waren. Und egal, wer sie sind, egal welchen Stand, welche Stellung, welche Gemeindezugehörigkeit, das wird alles vor Gott nicht zählen. Vor Gott wird zählen, ist der Name im Buch des Lebens geschrieben. Vor Gott wird zählen, ich habe mein Leben Jesus gegeben und habe Vergebung empfangen und habe einen Neuanfang gemacht. Es ist wirklich heute Abend eine Stunde der Lebensübergabe. Dass er der Herr ist und nicht mehr ich. Wenn das der Wunsch ihres deines Herzens ist, darf ich einfach bitten, wenn hier jemand ist, ist eine Einladung, die Hand zu heben, auszustrecken und sagen, Jesus, hier bin ich, hol mich heraus. Jesus, hier bin ich. Zieh mich heraus, zieh mich zu dir. Hier ist mein Leben, 100% ganz. Dass sie gleich mit mir beten können, wie David gebetet hat. Schaffe in mir, Gott, ein neues Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Wenn das ihr dein Wille heute Abend ist, dann möchte ich sie einfach fragen, ob sie in die Hand heben wollen, als ein Zeichen. Die Augen sind geschlossen. Sagen, Jesus, ich will das tun. Hier bin ich. Ich möchte fragen, ob hier jemand ist. Lasst unsere Augen geschlossen. Danke, ist da noch jemand? Lasst unsere Augen geschlossen. Es ist ein Kampf vielleicht. Ist da noch jemand? Lasst unsere Augen geschlossen. Ist da noch jemand heute Abend? Danke. Ist noch jemand da? Danke. Danke. Noch ist Zeit. Es ist Gnade, dass der Herr heute Abend so zu Ihnen geredet hat. Ich möchte noch mal fragen, ist noch jemand da? Ich möchte euch bitten, der die Hand gehoben habt, und auch die anderen im Raum, lasst eure Hände ruhig oben. Ich möchte einfach ein Gebet mit euch sprechen. Ich möchte euch fragen, dieses Gebet mir nachzubeten. Ich weiß, mir hat es damals auch geholfen. So, ich möchte dich bitten, dass du weiterhin deine Hand oben lässt. Und vielleicht, dass alle, die ihre Hand gehoben haben, hebt eure Hände nochmal hoch als ein Zeichen. Und während wir unsere Augen geschlossen haben, möchte ich ein Gebet euch vorsprechen und die anderen und euch bitten, mir dieses Gebet nachzusprechen. Herr Jesus, du hast heute Abend zu mir geredet. Herr Jesus, du hast heute Abend zu mir geredet. Und Herr Jesus, ich gebe dir heute Abend mein ganzes Leben. Und Herr Jesus, ich gebe dir heute Abend mein ganzes Leben. Ich öffne dir meine Herzenstür. Ich öffne dir meine Herzenstür. Und übergebe dir meinen Willen, meinen Verstand und meine Seele. Und übergebe dir meinen Willen, meinen Verstand und meine Seele. Ich übergebe dir alles. Ich übergebe dir alles. Und bitte dich, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Schaffe in mir Gott ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und ich will mit dir leben, Herr Jesus. Und ich will mit dir leben, Herr Jesus. Und ich sage mich in dem Namen Jesus von allen Bösen los. Und ich sage mich in dem Namen Jesus von allen Bösen los. Ich löse mich von allen finsteren Werken. Ich löse mich von allen finsteren Werken. Ich löse mich von aller Sucht und von aller Sünde. Ich löse mich von aller Sucht und von aller Sünde. Ich löse mich in dem Namen Jesu von allen Verhalten, die Jesus dir nicht gefallen. Von allen Verhalten, die Jesus dir nicht gefallen. Und sage dir, Jesus, ich will ab jetzt dir ganz dienen. Sage dir, Jesus, ich will dir ab jetzt ganz dienen. Deshalb bitte ich dich, dass du mir deinen Geist gibst. Dass du mir deinen Geist gibst. Jetzt will ich für euch beten. Vater, ich bete jetzt, dass du mit deiner völligen Vergebung, mit deiner Erlösung, mit deiner Befreiung, mit deiner Heilung auf diese Geschwister kommst. Ich habe ein Bild vor Augen und ich glaube, das ist für eine Person ganz besonders. Aber für euch alle könnte es auch helfen. Aber ich glaube, eine Person, die gerade ihre Hand gehoben hat, der Herr möchte dir jetzt sagen, ab heute ist die neue Seite im Buch aufgeschlagen. Ab heute, empfang dieses Wort für dich, ab heute ist die neue Seite im Buch aufgeschlagen. Und es ist nicht nur eine neue Seite, es ist ein neues Kapitel. Es ist das himmlische Kapitel. Und jetzt möchte ich euch bitten, die krank sind. Wir werden wenn die Versammlung gleich vorbei ist, werden die Mitarbeiter da sein. Und wir werden mit den Kranken beten. Ich werde auch mit euch beten. Aber ich möchte dich als erstes fragen, möchtest du wirklich von ganzem Herzen gesund werden? Möchtest du gesund werden? Und dann leg doch mal die Stelle, wo du krank bist, deine Hand dahin. Sind auch Älteste hier, wir können nachher auch Kranke mit Öl salben. Vater, ich bete jetzt in dem Namen Jesu, dass Herzen wieder in ihren Rhythmus kommen. Hier sind Menschen mit Herzrhythmusstörungen. Ich bete, dass Herzen wieder in ihren Rhythmus kommen. Bete, dass die Gicht weicht. Die Gelenke wieder funktionieren. Der Schmerz des Rheumas weicht. Diese Rückenprobleme, wo du schon so oft dafür beten ließest. Der Herr rührt deinen Rücken an. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mit heilender Kraft hier in diesen Raum kommst. Mit heilender Kraft. Empfange Heilung. Ich möchte einfach dich jetzt ermutigen, nach der Veranstaltung oder wie das läuft, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass hinterher noch Mitarbeiter da sind und auch ich, die für dich noch ganz konkret länger beten.